Wenn die Hitzeperioden zunehmen und es länger regenfreie Zeiten gibt, dann gilt es, das Wasser bestmöglich im Boden zu speichern und Verluste zu reduzieren. Wie das funktionieren kann, erfahren wir heute. Ein herzliches Grüß Gott. Ich freue mich, dass Sie beim Podcast Agrar Science Wissen kompakt der HPLFA Raumberg Gumpenstein zuhören. Mein Name ist Andreas Steinwieder und ich darf heute meinen Kollegen Dr. Andreas Schaumberger aus dem Institut für Pflanzenbau und Kulturlandschaft der HPLFA Raumberg Gumpenstein bei mir sehr herzlich begrüßen, weil wir über das Wasserspeichervermögen im Boden sprechen. Andreas leitet bei uns Forschungsprojekte zum angesprochenen Themenbereich und er modelliert auch Daten zu Futtererträgen, Qualitäten. Und dabei spielt das Wasser immer eine wichtige Rolle. Lieber Andreas, ich freue mich, dass wir heute zum Thema unproduktive Wasserverluste reduzieren sprechen können. Herzlich willkommen bei mir im Podcast.
Gerne, hallo.
Andreas, gleich meine erste Einstiegsfrage. Warum ist der Boden so zentral wichtig, wenn es um Wasserspeicherung, Reduzierung von Wasserverlusten geht?
Bei der landwirtschaftlichen Produktion am Feld ist der Boden die Grundlage. Im Boden wachsen die Pflanzen, im Boden werden die Nährstoffe für die Pflanzen zur Verfügung gestellt, bereitgestellt und natürlich auch die Feuchtigkeit, das Wasser. Also der Boden ist der Träger aller Substanzen, die ihm notwendig sind, damit dem Wachstum gelingen kann.
Und da haben wir ja natürlich auch Bodenleben im Boden, oder?
Genau, also Bodenleben hängt unmittelbar auch mit dem Ertrag zusammen, weil eben durch die entsprechende Aufbereitung der Nährstoffe die Pflanzen eben dann darauf auch zugreifen können.
Und Bodenleben hilft uns auch, das Wasser sozusagen in den Boden hineinzubekommen, wenn ein Starkniederschlagereignis ist zum Beispiel.
Also die Bodenfeuchtigkeit ist eben ganz ein zentraler Aspekt. Das ist sowohl für die Nährstoffaufbereitung oder die Nährstoffbereitstellung wichtig. Das ist wichtig, dass Bodenleben existieren kann, also Mikrobiologie. Das ist wichtig, dass eben die Photosynthese vonstatten gehen kann. Also die Pflanze, die entzieht dem Boden Nährstoff und eben Wasser und braucht sie eben für die Prozesse. Und je besser das Wasser im Boden für die Pflanzen bereitgestellt werden kann, desto besser wird das Ganze wachsen.
Natürlich. Und es ist auch so, wenn wir zum Beispiel Regenwürmer im Boden haben, dann ist natürlich der Eintritt des Wassers bei einem Regen erleichtert, weil die Regenwurmgänge sozusagen auch dazu führen, dass das Wasser nicht oberflächlich abrinnt oder steht und damit verdunstet, sondern in den Boden eindringt.
Genau, also je besser die Strukturen im Boden in der Lage sind, das Wasser zu halten, desto besser kann ihm das Wasser bereitgestellt werden. Das Wasser kommt normalerweise über Niederschlag auf den Boden, versickert dann und wenn eben das Gefüge im Boden nicht dazu geeignet ist, das Wasser zu halten, dann sickert das Wasser durch bis zum Grundwasser. Je besser diese Strukturen das Wasser halten können im Wurzelraum, desto besser ist das natürlich auch für die Pflanzen.
Da gehört zum Beispiel der Humusgehalt, ist ein wichtiger Parameter, der gerade im Ackerbau ein Thema ist, um Wasser, sozusagen Schwammboden aufzubauen, oder?
Genau, also der Boden, vor allem der Oberboden, entfaltet dann eine gewisse Schwammwirkung, eine gewisse, dieses Speichervolumen, das eben extrem wichtig ist. Und vor allem im Hinblick auf den Klimawandel gilt es, alle Maßnahmen so zu setzen, dass eben diese Funktion im Oberboden optimal funktionieren kann.
Da gehört auch das Vermeiden von Verdichtungen beispielsweise dazu.
Genau, also je gestörter das ganze Gefüge ist, desto schlechter sind diese natürlichen Prozesse, Nährstoffaufbereitung, die Wasserbevorratung, die Durchwurzelung des Bodens, also das hängt ja alles zusammen.
Genau. Durchwurzelung ist natürlich auch ein Thema dann. Pflanzen, die tief wurzeln können oder das auch machen, sind natürlich unter trockenen Bedingungen länger von sozusagen stabiler.
Genau. Also die Profiteure einer Trockenheit sind klarerweise Pflanzen, die in der Lage sind, auch an unteren Bodenschichten im Wasser anzuzapfen sozusagen.
Aber jetzt möchten wir ein bisschen vielleicht in den Themenbereich Reduzierung von Wasserverlusten sozusagen im System, Verdunstung zum Beispiel ist ein wichtiger Parameter in dem Zusammenhang reden, oder?
Ja, also die Verdunstung ist ja ein ganz elementarer Prozess im Rahmen der Photosynthese. Also es über diese Verdunstungsprozesse findet der Nährstofftransport von der Wurzel bis in die oberirdische Biomasse statt, ist natürlich verantwortlich für den Ertrag, allerdings nur dann, wenn die Verdunstung produktiv ist.
Das heißt, das ist jetzt die Verdunstung, die du meinst, die die Pflanzen über die Spaltöffnungen sozusagen das Wasser transpirieren sozusagen.
Genau.
Es gibt dann natürlich eine andere Verdunstung auch noch, und das ist ja die, die auf der Oberfläche des Bodens passiert.
Genau, also Verdunstung, die Evapotranspiration setzt sich eben aus diesen zwei Komponenten zusammen, aus der Transpiration, die Verdunstung durch die Pflanzen, durch die Blattoberfläche und eben die Evaporation, das ist die Verdunstung über offenem Boden. Und die in der Regel unproduktiv ist. Und
das heißt, wenn, das ist ein Schlüsselfaktor. Ist
genau.
Sozusagen der offene Boden ist ein Schlüsselfaktor.
Genau. Also je mehr evaporiert wird, desto mehr Wasser geht verloren, ohne dass es dem Wachstum der Kulturen dient.
Was sind jetzt die Treiber? Was begünstigt diese negativen Verdunstungen aus der Bodenoberfläche?
Also zum einen ist es einmal ein ganz zentraler Punkt, die Erwärmung, die zunehmende Erwärmung aufgrund der Klimaveränderung. Je wärmer es wird, desto mehr verdunstet, natürlich nicht nur durch die Pflanzen, sondern auch über die offene Bodenoberfläche. Hitze ist ein Problem, also die obersten Bodenschichten, die halt keine Vegetationsdecke aufweisen, die trocknen bis in größere Tiefen aus.
Also Punkt 1, wenn es heiß wird, habe ich mehr Verdunstung vom Boden, auch von den Pflanzen natürlich.
Genau.
Und was kann ich jetzt tun, damit ich diese Temperaturen zum Beispiel im Boden, damit sie nicht so hoch ansteigen?
Also in erster Linie geht es darum, dass der Boden bedeckt ist. Je besser die Pflanzendecke den Boden schützt vor Austrocknung, desto wassersparender wird das ganze System sein. Je mehr offener Boden ist, desto stärker wirkt eben Hitze.
Ja, Trockenheit. Sonne kommt ja direkt auf den Boden.
Und da hängt es natürlich dann auch davon ab, wie wir schon besprochen haben, von der Struktur des Bodens. Also wie gut ist das Gefüge dazu in der Lage, eben das Wasser zu halten. Also das spielt zusammen. Pflanzendecke, Boden, Bodenfruchtbarkeit.
Ja.
Das sind die Parameter, die halt am allerwichtigsten sind.
Was kann man im Ackerbau jetzt tun, um sozusagen den offenen Boden möglichst zu reduzieren?
Also alle Maßnahmen, die rund um die reduzierte Bodenbearbeitung getroffen werden können, die sind dazu geeignet, eben die Strukturen im Boden zu halten. Wenn der Boden nicht komplett umgebrochen wird, dann bleibt mehr von dem Gefüge erhalten, das eben notwendig ist, um auch den oberen Schichten im Wasser zu halten. Eine möglichst ganzjährige grüne Pflanzendecke, das wäre das Optimum. Im Grünland haben wir das, also im Dauergrünland.
Deswegen ist sozusagen Dauergrünland diesbezüglich günstiger als Feldfutter zum Beispiel.
Genau, also im Dauergrünland ist es ganzjährig bewachsen und Evaporation spielt dort eine eher untergeordnete Rolle. Allerdings ist es so, dass Grünland vergleichsweise viel Wasser verbraucht. Das ist dann die zweite Seite. Also da ist die produktive Verdunstung deutlich höher als eben die unproduktive.
Das ist sozusagen jetzt einmal auf der möglichst den Boden nicht offen zu haben. Das zweite ist, Schatten zu haben, oder? Weil ich damit Hitze aus dem System nehme und Hitze erhöht die Verdunstung.
Genau.
Was heißt das jetzt wieder in der Bewirtschaftung, wenn wir jetzt im Grünland uns befinden zum Beispiel?
Also bei der Verdunstung spielen die Luftbewegung der bodennahen Atmosphäre eine zentrale Rolle, weil Wind natürlich die Verdunstung positiv beeinflusst.
Also je mehr Wind, oder? Also Wind und also, Temperatur sind genau. Die zwei Treiber.
Genau. Und wenn man jetzt Maßnahmen setzt, um diese Luftströmungen über den Boden abzubremsen, dann vermindert sich natürlich auch die Verdunstung. Zusätzlich wenn man jetzt zwischen den Feldrändern Hecken hat, hat man auch abgeschattete Bereiche, die dann auch in einem gewissen Bereich um diese Hecken eben auch ein Mikroklima schaffen, das nicht nur dadurch entsteht, dass der Wind eben abgebremst wird, sondern es hat dort auch eine etwas höhere Luftfeuchtigkeit. Durch die Schattenbildung trocknet in diesem Bereich der Boden bei Sonnenstrahlung nicht so schnell aus.
Also ein Tipp ist einmal, Hecken an den sozusagen Feldrändern nach Möglichkeit zu haben, wieder zu errichten. Teilweise sind unsere Landschaften ja ausgeräumt worden. Ja. Da nehme ich Windgeschwindigkeit heraus, schaffe auch Schattenbereiche und erhöhe auch die Biodiversität. Das ist natürlich
das
auch
ist
ein Vorteil, oder?
Ein ganz wichtiger Aspekt, weil im Hecken dazu geeignet sind, alle möglichen Lebewesen zu beherbergen und die auch unter Umständen einen direkten Einfluss auf den Ertrag in der Landwirtschaft haben, wenn dort Nützlinge in der Lage sind, Schädlinge auf natürliche Art und Weise zu beseitigen. Der Einfluss einer Hecke hängt natürlich von der Höhe ab. Mhm. Je höher, desto weiter reicht dieser Einfluss ins Feld hinein.
Okay.
Und das ist in etwa 20 bis 30 Mal die entsprechende Höhe.
Wenn ich jetzt eine Hecke habe, die 5 Meter hoch ist, dann mal 20,
genau.
Dann bin ich gleich einmal bei 100 Meter sozusagen, ja. Wo der Effekt spürbar ist, in der Verringerung der Windgeschwindigkeit zum Beispiel.
Genau. Also eine Hecke, die ist am besten aufgestellt, wenn sie den Wind nicht komplett runterbremst, den Wind stoppt, sondern einfach bremst, mhm. Weil wenn eben die Hecke zu dicht ist, dann gibt es eben Verwirbelungseffekte, dann gibt es bei kleinen Lücken Düsen, mhm. Wo eben der Wind verstärkt und durchgeht. Also eine lockere Hecke, die aus Sträuchern, aus höheren Bäumen besteht, also das wäre das Optimale.
Jetzt haben wir ja schon, könnten wir ein bisschen über den Agroforst-Systeme sprechen, oder?
Ja.
Ist ja teilweise in der Forschung jetzt ein großes Thema, dass man kombiniert Obstbau mit Ackerbau oder in der Tierhaltung, dass man Weidehaltung mit Sträuchern, Hecken, Bäumen kombiniert.
Agroforst ist im Prinzip nichts anderes als eine systematische Erweiterung der Hecke, auch okay. Auf die produktive Fläche.
Natürlich muss man es dann geschickt anlegen, weil arbeitstechnisch, ich meine, man hat ja nicht umsonst teilweise diese Bereiche reduziert, weil es zur Bearbeitung natürlich Herausforderungen mit sich bringt, aber es ist nicht immer alles schwarz und weiß im Leben, sondern es hat alles seine Vor- und Nachteile oder Herausforderungen auch.
Also so ein System muss abgestimmt sein auf die Mechanisierung, ganz klar, also es muss so wenig wie möglich auf die normale Bewirtschaftung beeinträchtigend wirken. Die Flächen, die dazwischen sind, müssen breit genug sein. Die Effekte einer Agroforstanlage kommen treten noch stärker zutage, wenn das System auch auf die Windrichtung beispielsweise abgestimmt ist. Das heißt, wenn ich windbremsenden Effekt dort erzielen möchte, dann ist es sinnvoll, orthogonal zur Hauptwindrichtung das Ganze zu errichten.
Andreas, ihr seid ja auch dabei, möglicherweise ein Projekt zu starten, wo es um Agro-PV-Anlagen geht, um sogenannte bifaziale PV-Anlagen. Mhm. Kannst du uns das ein bisschen erklären, was ist das überhaupt? Warum ist es auch schwierig, so ein Projekt zu initiieren? Wo kann es auch Herausforderungen in der Praxis geben? Und was erwartet man sich bei diesem Projekt?
Also bei einer bifazialen PV-Anlage.
Bifazial heißt was?
Das ist vertikal aufgeständert. Das heißt, so ähnlich wie beim Agroforst, es natürliche Barrieren gibt, werden eben vertikal aufgeständerte Photovoltaikpaneele auch in systematischen Abständen auf einer landwirtschaftlich genutzten Fläche installiert.
Bifazial heißt, sie sind können auf beiden Seiten genau. Sozusagen die Sonne aufnehmen und Strom produzieren?
Ja, also geschickterweise wird man die Nord-Süd ausrichten, damit eben die Vormittagssonne und die Nachmittagssonne halt beide Seiten dieser PV-Systeme eben entsprechend bestrahlen kann und die Ausbeute dadurch möglichst groß ist. Also wie gesagt, die landwirtschaftliche Nutzung als Primärfunktion der Fläche und zusätzlich eben, so wie ähnlich wie beim Agroforst, durch die PV-Anlage halt eine energetische Nutzung.
Und gleichzeitig eben auch diese Windbrechfunktion zum Beispiel, oder?
Genau, und damit auch ein wassersparender Regen.
Wie hoch sind diese vertikal aufgestellten Paneele ungefähr?
Die fangen ungefähr einen Meter über Boden an und gehen dann eineinhalb Meter hoch.
Das heißt, in dem Bereich, wo sie dann aufgeständert sind, da könnte man auch zur Biodiversität ein bisschen was beitragen, oder? Oder also, sogar bewusst Akzente setzen.
Die Bewirtschaftung unter diesen aufgeständerten PV-Paneelen ist
reduziert.
Natürlich schwierig, weil es eben unterbrochen wird durch eben diese Stangen, die der Halterung dienen. Und hier wäre es vermutlich die beste Lösung, eine Art der Bodenbedeckung zu wählen, das möglichst wenig Aufwand verursacht. Und wenig Aufwand heißt, vielleicht mulchen oder ganz reduziert bewirtschaften.
Und heißt auch schon, die richtigen Pflanzen zu wählen, oder?
Genau, Standort angepasst und dann eben auf die reduzierte Nutzung abgestimmten Pflanzenbestand. Und damit ist wahrscheinlich auch eine signifikante Erhöhung der Biodiversität möglich. Weil wir wissen, auf extensiv genutzten Flächen haben wir eine höhere Biodiversität, als wir auf den intensiv.
Und das könnt ihr dort bewusst steuern dann auch.
Genau. Damit wäre es durchaus möglich, in einem sehr intensiv genutzten Agrarraum auch über diese Agro-PV-Anlagen zusätzlich Biodiversität hereinzubringen.
Und all das soll es im Forschungsprojekt gehen, wobei die Planung relativ aufwendig ist. Und warum ist das aufwendig?
Die Planung ist aufwendig, weil für einen wissenschaftlichen Ansatz braucht man Referenzflächen, man braucht verschiedene PV-Systeme, die man miteinander vergleicht, um eben die Effekte eines Agro-PV-Ansatzes herausfinden zu können. Alle diese Voraussetzungen, die lassen sich relativ schwer unter einen Hut zu bringen, vor allem dann im Zusammenhang mit den Restriktionen, die man eben halt im behördlichen Bereich.
Landschaftsschutz,
da spielen alle Möglichkeiten. Also die Raumordnung generell ist da zu beachten und Flächen zu finden, die eben halt alle diese Voraussetzungen erfüllen. Und vielleicht zusätzlich noch in der Lage sind, das Landschaftsbild nicht massiv zu stören. Mhm. Alle diese Dinge erschweren so eine.
Aber ich wünsche euch alles Gute beim Aufsetzen dieses Projektes. Und ich glaube, es wäre sehr wichtig, wenn wir dazu Daten bekämen.
Ja, also die PV-Technologie ist eben dazu geeignet, einen signifikanten Beitrag in Richtung erneuerbare Energien zu leisten. Und wenn wir das in einem Umfang machen wollen, wie die Regierung das plant, dann werden wahrscheinlich die Flächen auf den Dächern zu wenig werden. Also wir müssen uns Alternativen überlegen.
Gut, also wir sind ja jetzt immer noch bei der Verdunstung und Reduzierung der Windgeschwindigkeiten, Schatten und so weiter. Wir haben gehört, dass es Hecken, Bäume uns helfen können, wenn wir jetzt ein bisschen weiter nach unten gehen. Man kann natürlich auch in Pflanzen, in der Bewirtschaftung des Grünlandes schauen, dass man Schatten hat, dass man weniger Wind hat. Was ist da zu erwähnen?
Also im Grünland ist es vor allem die Nutzung selber, die entscheidend dazu beiträgt, wie der Folgeaufwuchs sich mit den oft stressigen Bedingungen, Trockenstressbedingungen, wie sich der damit auseinandersetzen kann. Also man wird ganz klar schauen, dass man die Schnitthöhe nicht zu tief wählt.
Gut, gibt es aus deiner Sicht jetzt noch die wichtigsten Punkte zusammengefasst für die Bäuerinnen und Bauern in ihrer Bewirtschaftung, um Verdunstung zu reduzieren?
Also Hecken sind in vielerlei Hinsicht eine sehr gute Maßnahme. Erstens eben durch den windbremsenden Effekt spare ich Wasser, ich habe Schattenbildung, der Boden um eine Hecke ist kühler, das Bodenleben ist dadurch besser in der Lage, vital zu agieren. Der Bodenwasserspeicher um diese Hecken oder im Einflussbereich dieser Hecken wird begünstigt. Die Hecke hat eine ganz wichtige Funktion in Richtung Biodiversität. Also es sind einfach die Inseln innerhalb unserer Agrarlandschaft, die von anderen Organismen, die auch unsere Bewirtschaftung positiv beeinflussen können, besiedelt werden können. Die Landschaft, das Landschaftsbild, die Ästhetik einer Kulturlandschaft wird enorm aufgewertet, wenn eben eintönige Strukturen durchbrochen werden und auch für das Auge dann einen positiven Effekt haben, was ja für uns als Touristikland ja nicht ganz unwesentlich ist.
Gut. Andreas, danke vielmals, dass du uns Tipps gegeben hast, worauf wir schauen sollen, im Boden, am Boden, mit den Pflanzen bis hin zu den Hecken und auch technische Möglichkeiten, PV-Anlagen zum Beispiel. Ich glaube, es war viel Interessantes dabei, es sind einige Tipps dabei gewesen, die Ihnen zu Hause helfen können. Ich bedanke mich fürs Zuhören bei unserer Serie Agrar Science Wissen Kompakt, der Haberlefahrer und bei Kumpenstein, und ich freue mich, wenn Sie wieder einmal zu Gast bei uns sind und unsere Podcast-Serie verfolgen. Auf Wiederhören und auf Wiedersehen. Raum mit Kumpenstein.